Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Wie jeden Freitag mit der Lebenszeit und dazu begrüßt Sie heute Morgen Michael Röhl. Die Medien sind voll von Menschen jenseits der 60, die mitten im Leben stehen und auch voller Tatkraft und Tatenkraft ihr Ältersein genießen. Ein gesellschaftliches Tabuthema scheint es dagegen zu sein, über die zu berichten, denen es alles andere als leicht fällt, mit den Herausforderungen des Älterwerdens zurechtzukommen. Alt zu werden bedeutet eben auch, mit früher nicht bekannten Belastungen fertig und klar zu kommen, mit neuen Krankheiten und Behinderungen, mit Verlusten von Freunden und auch von Angehörigen. Viele von uns kennen die Folgen bei den eigenen Großeltern oder auch vielleicht bei den eigenen Eltern, wenn die Lebenslust nachlässt und der Rückzug aus dem Leben auch beginnt. Nicht immer ist diese Trauer zum Beispiel auch über das Nachlassen der eigenen Kräfte gleichzusetzen mit einer Depression. Doch all diese Ereignisse können Auslöser für eine depressive Erkrankung im Alter sein. Und so schätzen Experten, dass vor allem in Alten- und Pflegeheimen jeder dritte Bewohner von einer Altersdepression betroffen ist. Bei den über 65-Jährigen soll es jeder siebte bis achte sein. Gesellschaftlich verdrängt die Altersdepression, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Wir werden sprechen über ein Krankheitsbild, das oft unentdeckt bleibt, und wir werden darüber reden, was man möglicherweise frühzeitig tun kann, um auch im Alter lebensfroh zu bleiben. Sie können sich gerne wieder beteiligen mit Ihren Anrufen, auch mit Ihren E-Mails. Erleben Sie das Thema Altersdepression auch als ein Tabuthema? Welche Erfahrungen machen Sie eventuell auch als Angehörige? Und haben Sie einen Weg gefunden, damit umzugehen, oder fühlen Sie sich oftmals hilflos, wie viele Angehörige berichten? Unsere kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, lautet 00800 44644464, noch einmal 00800 44644464, oder Sie schreiben auf uns, etwa wenn auch das Telefon besetzt sein sollte, am besten natürlich mit Angabe einer Rückrufnummer, dann haben wir auch eine Chance, uns bei Ihnen zu melden. Die Telefonnummer habe ich gesagt, die E-Mail-Adresse lautet dlf.lebenszeit@deradio.de. Meine Gäste heute Morgen hier im Studio sind Dr. Tilman Suprian. Er ist Leiter der Abteilung für Gerontopsychiatrie an den Rheinischen Kliniken Düsseldorf und er ist Vorstandsmitglied des Düsseldorfer Bündnisses gegen Depression. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und Klaus Sanden ist hier, Diplom-Sozialpädagoge, Gerontologe und gemeinsam mit Barbara Bojak Autor eines Buches mit dem Titel Älter werden lebensfroh, wie wir uns vor Altersdepressionen schützen. Und Herr Sanden, Sie sind tätig auch bei einem Verein im süddeutschen Bereich, Pflege direkt, wo Sie viele Vorträge halten, auch mit Angehörigen ins Gespräch kommen und sicherlich uns auch da Ihre Erfahrungen auch entsprechend schildern. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und telefonisch zugeschaltet aus Düsseldorf ist Birgit Edinger. Sie ist Leiterin Soziale Dienstleistung im Dorothee-Söll-Haus, einem Alten- und Pflegeheim in Düsseldorf. Guten Morgen, Frau Edinger.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Schön, dass Sie an Ihrem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub doch noch ein bisschen Zeit haben, mit uns zu diskutieren über ein wirklich wichtiges Thema. Vielleicht fangen wir auch an, auch mit Ihren Erfahrungen an. Wann sind Sie denn zum ersten Mal auch in Ihrer Praxis konfrontiert worden mit dem Thema Depression im Alter?
Das ist, seit wir das Haus hier haben. Wir sind in einem neuen Haus hier in Düsseldorf-Oberkassel, das Dorothee-Söller-Haus. Und eigentlich habe ich das schon beobachtet beim Einzug, als wir unser Haus neu belegt haben. Das ist jetzt 3 Jahre. Meine Erfahrung mit Depression im Alter habe ich aber, seit ich früher als Krankenschwester auch gearbeitet hatte im ambulanten Dienst, habe ich gemerkt, dass ganz viele Menschen unter Einsamkeit leiden und unter Depressionen.
Vielleicht können Sie auch mal aus Ihrer Erfahrung im Altenheim, im Pflegeheim berichten, weil da ist es ja zumindest so, dass Menschen noch Ansprache haben, dass man mit Mitbewohnern auch gemeinsam etwas machen, etwas unternehmen kann.
Ja, das ist richtig, aber trotzdem ist die Depression auch hier im Pflegeheim ein Thema. Es soll ja eben ein Drittel der Heimbewohner an einer Depression leiden. Und das beobachten wir schon, weil ich auch denke, dass es ja ein Lebensabschnitt ist, den man aufgibt, zu Hause zu leben und dann in eine stationäre Einrichtung zu ziehen. Das ist kein einfacher Schritt. Und dass dann Depressionen oder depressive Verstimmungen auftreten, ist, finde ich schon normal. Im Laufe der Zeit, die Menschen dann bei uns leben und mit Hilfe von Ärzten, ist das natürlich dann schon eine Verbesserung.
Was beobachten Sie? Wie erleben Sie Menschen, die vielleicht unter solch einer depressiven Verstimmung leiden? Denn das, was Sie eben ja auch beschrieben haben, da kann man ja auch sagen, okay, da ist natürlich jemand traurig, weil er sein Zuhause aufgeben muss, auch vielleicht ein Stück auf sein selbstbestimmtes Leben aufgeben muss. Aber das unterscheidet sich, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drüber reden, sicherlich auch nochmal von einer Depression im Alter.
Ja, Menschen ziehen sich zurück, gehen, verweigern manchmal auch Essen und verweigern das Trinken und ziehen sich in ihren kleinen Wohnbereich zurück. Und wenn man dann nicht die geschulten Mitarbeiter hat, die das auch bemerken, die das ansprechen und so kommen diese Menschen dann in einen Teufelskreis rein. Und das ist eben ganz wichtig, dass Mitarbeiter, und ich glaube, da kommen wir auch gleich noch dazu, Fortbildungen für Mitarbeiter, dass wir dann eben beobachten, dass Menschen sich vollkommen zurückziehen.
Sind es mehr Frauen, mehr Männer?
Es sind mehr Frauen, weil ja eben auch mehr Frauen in Pflegeeinrichtungen wohnen.
Herr Sanden, aus Ihrer Sicht auch nochmal die Zahl, die man findet sie ja auch in Ihrem Buch wieder, klingt erstmal ein Stück unglaublich, nämlich dass wirklich jeder Dritte in einem Alten- und Pflegeheim betroffen ist von einer Depression im Alter. Wie kommt es zu dieser Einschätzung? Am Ende ist es ja tatsächlich auch nur eine Schätzung.
Es ist sehr schwierig, das Thema auch den stationären Altehilfeeinrichtungen anzulasten. Es ist ja oft vor einer Unterbringung im Heim einiges zu Hause geschehen. Das heißt, Angehörige, die nicht mehr weiter können, nicht mehr weiter wissen. Sie wissen vielleicht, dass die meisten Menschen in Deutschland zu Hause gepflegt werden, oft auch über die Kräfte der Angehörigen hinweg, oft auch zu lange, und dass diese Krisenstimmung, die für die Angehörigen wie auch für den Pflegebedürftigen dann entstehen, zur Heimeinweisung oft führen. Wenn Alzheimer, Demenz noch dazukommen, ist es dann oft auch für die Angehörigen zu spät. Bei Depressionen ist es so, dass die älteren Menschen oft spüren, dass die Angehörigen auch mitleiden. Man will als alter Mensch, der krank, behindert ist, seinen Angehörigen auch nicht wehtun, nicht zur Last fallen. Ja, man will den Kindern nicht zur Last fallen, man will ihnen keine Sorgen machen. Man merkt, die Kinder sind auch zeitlich überlastet, nicht immer in der Lage zu sorgen. Deswegen ist die Gefahr in der Einsamkeit in unseren Familienstrukturen heute ein glückliches Alter zu erleben, wenn man vielleicht alleine wohnen muss, relativ klein, und es führt dann auch zu Einsamkeit, zu Verstimmungen.
Herr Dr. Subrayan, nun wird viel gesprochen über Alzheimer, über Demenz, über Depressionen im Alter oder Altersdepressionen eher weniger, zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ist das eher ein unterschätztes Krankheitsbild aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist sicher unterschätzt. Wobei, wir haben das Thema Alzheimer schon angesprochen, es ist eine ganz schwierige Verbindung zwischen der Demenz vom Alzheimer-Typ und den Depressionen, denn wir finden bei einer Reihe von Demenzpatienten in den ganz frühen Krankheitsstadien bereits depressive Verstimmungen. Die werden noch gar nicht als Zeichen einer beginnenden Demenz erkannt. Und ein Teil der Altersdepressionen, das sind frühe Vorboten einer Demenzerkrankung. Also beide Themen sind sehr, sehr wichtig und müssen natürlich auch in einem Zusammenhang miteinander diskutiert werden.
Nun hatten wir ja bisher eher die im Vordergrund, die dann irgendwann auch mal pflegebedürftig vielleicht auch in ein Alten, ein Pflegeheim auch entsprechend kommen. Aber es gibt ja auch Zahlen über diejenigen, die 60 plus 65 alt sind, und da spielt Depression im Alter durchaus auch eine Rolle. Ich sage jetzt mal als Laie, vielleicht auch, weil man nicht mehr gebraucht wird, weil vielleicht auch dieses Berufliche dann irgendwie zu Ende geht.
Ja, da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an. Also Depression im Alter ist nicht gleich Depression im Alter. Es gibt sehr verschiedene Mechanismen, die zu einer depressiven Verstimmung führen können. Das, was ich eben angesprochen habe, die frühe Alzheimer-Erkrankung mit depressiver Verstimmung, das würden wir als eine organische Depression bezeichnen, wo also Veränderungen am Gehirn mit ausschlaggebend sind für das Entstehen der Depression. Aber es gibt natürlich ganz andere Mechanismen, die zu einer Verstimmung führen können, die Vereinsamung durch Verlust von Freunden, die womöglich verstorben sind, oder auch die Rollenwechsel, die mit dem Alter verbunden sind, sind natürlich mit ausschlaggebend für depressive Störungen, die wir als reaktiv bezeichnen würden, also wo ein äußerer Anlass eine Rolle spielt.
Sie haben ja jetzt schon ein, zwei Andeutungen gemacht, aber vielleicht erzählen Sie mal Beispiele auch aus Ihrem Klinikalltag. Was sind das für Menschen, die vielleicht zu Ihnen kommen oder wo Angehörige sich bei Ihnen melden und sagen, ich brauche da mal ein Stück Rat, auch ein Stück Unterstützung?
Ja, gern. Also eine sehr typische Konstellation, die wir finden, ist bei sehr leistungsfähigen und sehr leistungsfähigen leistungsbereiten Menschen, die ihr Berufsleben erfüllt haben mit Aufgaben und die dann eines Tages, wenn das Rentenalter kommt, keine Aufgaben finden, die sie im Alter fortsetzen können. Das heißt, der Beruf führt zu einem tiefen Einschnitt. Die Verantwortung, die man getragen hat und auch die Darstellung in der Öffentlichkeit, die man mit sich brachte, die ist auf einmal weg und die Menschen finden dann große Schwierigkeiten, Aufgaben zu haben, an denen sie noch Freude haben. Nicht? Es ist also ein Thema, die Rentendepression, die gerade Männer auch häufig betrifft, die aus einem Berufsfeld kommen mit hoher Beanspruchung, das ist ein ganz wichtiges Thema.
Nun sind es in den Altenheimen eher die Frauen, die betroffen sind, aber auch deswegen, weil Frauen natürlich auch älter werden und damit auch eher vielleicht in Alten- und Pflegeheimen leben. Wie schätzen Sie es ein, bei denen ab 60 plus, 65 plus, gerade was Sie beschrieben haben, das ist ja eher so ein Männerbild auch.
Ja, also das ist ein Phänomen, das mit der Bevorzugung von Männern in Berufstätigkeiten zusammenhängt. Das ändert sich in den nächsten Jahren. Früher war es so, der Frau war am Herd, der Mann hat gearbeitet. Das ändert sich jetzt gerade, weil die Frauengeneration natürlich auch mehr arbeiten. Es gibt durchaus auch Verstimmungen bei Frauen, die eines Tages aus dem Berufsleben ausscheiden und dann vielleicht auch die Kinder nicht mehr zu versorgen haben und dann eine Lehre vorfinden. Das hängt mit dem gesellschaftlichen Wandel sicher auch zusammen.
Kommen die denn wirklich zu Ihnen? Bekommen die Betroffenen tatsächlich mit, da passiert irgendwas mit mir, da komme ich eventuell nicht alleine mit klar? Oder sind es oft die Angehörigen, die dann den Weg auch zu Ihnen suchen?
Na, die Scheu, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist noch sehr groß. Vor allem bei diesen Dingen, wo Menschen sich selbst die Schuld geben und sagen, naja, hätte ich es mal anders gemacht. Ja, man kommt nicht auf die Idee, dass man vielleicht auch beraten werden könnte und Hilfe annehmen kann. Letztlich gibt es ja sehr viele Hilfsangebote für älter werdende Menschen. Das reicht von niederschwelligen Beratungen über eine Vielzahl von, ich sage mal, Seniorenbegegnungsstätten in ein medizinisches Netz hinein, wo die Hilfe natürlich immer aufwendiger und sicherlich auch höherschwelliger wird. Nicht? Wir haben eine Klinik, der Schritt in die Klinik ist ein Schritt, den viele Patienten noch sehr stark scheuen.
Frau Edinger, wie ist es bei Ihnen? Kommen Angehörige auf Sie zu und sagen, mein Vater, meine Mutter hat sich verändert, wie schätzen Sie es ein? Oder sind Sie diejenigen, die da aktiv werden, auch als Pflegende?
Das ist ganz unterschiedlich. Es kommen Angehörige, aber meistens ist dann der Leidensdruck schon so hoch, dass sie sagen, wir können jetzt nicht mehr. Und dann im stationären Bereich eine Tagespflege oder auch die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Und da kommen oft ziemlich dramatische Umstände, häusliche Situationen und zutage. Und wenn sie es dann mal geschafft haben und eine Einrichtung, einen Beratungstermin in einer Einrichtung haben, dann ist der erste Schritt gemacht, der erste Schritt und Weg einer Lösung.
Also das heißt, vielfach ist es auch so, Sie haben es ja auch eben angedeutet, zunächst mal wird zu Hause auch gepflegt, bevor dann wirklich auch der Schritt ins Alten- und Pflegeheim kommt. Das heißt also, dass die Angehörigen erstmal auch mit depressiven Verstimmungen und damit auch mit der Altersdepression alleine gelassen werden.
Ja, genau, so ist es. Ne? Die wollen es ja selber gar nicht wahrhaben. So, ne? Das Wort Depression würden diese Betroffenen wahrscheinlich gar nicht in den Mund nehmen. Die fühlen sich einfach schlecht, fühlen sich dann müde oder... ja, einfach nicht gut. Und das Wort Depression, dass sie eine Depression oder eine depressive Verstimmung haben, das kommt ihnen selber ja gar nicht in den Sinn.
Herr Sand, Sie sprechen auch mit vielen Angehörigen. Wie kommt es dann, dass man dann doch den Schritt rauswagt und sagt, also hier muss ich was verändern, hier muss ich was tun? Ist der Leidensdruck einfach unendlich groß dann?
Also wenn Sie heute einen Vortrag machen zum Thema Depressionen, werden Sie sehr viele Menschen im Vortrag finden, vor allem Frauen im mittleren Alter, die Angehörige pflegen. Das beobachte ich selber, wenn ich als Gast irgendwo als Besucher dabei bin und mir Vorträge anhöre. Die Thematik ist da und sie wird auch von den Angehörigen sehr offen angesprochen. Wir haben natürlich das Problem, dass die Depression ein Wort für vieles ist. Ja, wenn Deutschland jetzt verloren hätte und nicht im Finale stehen würde, der Europameisterschaft, wären manche am nächsten Tag bestimmt fürchterlich depressiv gewesen, hätten das wirklich von sich behauptet. Und damit zeigt sich schon, dass dieses Wort leider auch oft in falschen Zusammenhängen gebraucht wird. Ich sage in meinen Vorträgen immer, die Depression ist eine ernstzunehmende und lebensgefährliche Krankheit. Und die Angehörigen spüren diese Wesensveränderung auch, ihres Vaters oder ihrer Mutter, und kommen in die Veranstaltung, um dann auch ihre eigene Betroffenheit zu schildern. Also die sprechen sehr Klartext dann auch und haben keine Scheu zu sagen, wie lange das schon geht, was man auch schon mit Ärzten erlebt hat, wo auch der Patient es nicht wissen will, ja, also da kommen wir später sicher noch drauf, und wo das Thema auch verdrängt wird, weil depressiv heißt gleichzeitig verrückt, heißt gleichzeitig Psychiater, man hat irgendwas oben im Kopf und das will natürlich im Alter niemand mehr erleben. Es ist auch eine gewisse Stigmatisierung, die damit zusammenhängt.
Also wir werden gleich sicherlich noch über das Thema berechtigte Trauer auf der einen Seite auch sprechen und dann, wenn es wirklich auch dieses Krankheitsbild auch ist. Ich würde gerne unseren ersten Hörer heute Morgen begrüßen am Telefon. Bevor ich das mache, will ich aber nochmal unsere kostenfreie Telefonnummer sagen, denn Sie können natürlich anrufen, meine Damen und Herren, sich beteiligen. 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns am besten mit der Angabe einer Rückrufnummer dlf.lebenszeit@dradio.de. Und ich begrüße Ralf Köster. Guten Morgen, Herr Köster.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Ich lese ja, Sie rufen aus Gelsenkirchen an und sind selber auch in der Altenpflege tätig.
Ja, ganz genau. Und zwar seit insgesamt 14 Jahren, inklusive meiner Ausbildung. Und Folgendes ist mir zu dem Thema aufgefallen. Was fehlt, ist die Diagnostik durch die Ärzte. Was gerade schon positiv erwähnt worden ist, dass die Angehörigen sich zunehmend auch dafür interessieren und sich auch mitteilen, was wir im Rahmen unserer Biografiearbeit auch soweit mit integrieren müssen. Ja, also wie gesagt, die Diagnostik fehlt, weil die behandelnden Ärzte meistens übergeordnete Sachen wie zum Beispiel das hirnorganische Psychosyndrom aufnehmen. Das ist ja ein Sammelbegriff und sagt eigentlich im Endeffekt nichts aus.
Mhm. Wie sieht's aus mit den Angehörigen? Sie haben die eben schon angesprochen. Gibt's da mittlerweile auch bei Ihnen eine gewisse Sensibilität auch vielleicht für dieses Thema?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir stellen ja eine Biografie des Bewohners in Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Ohne wird's sehr schwer. Und wenn man dann anfragt, wie die letzten Lebensjahre verbracht worden sind, bekommt man da schon sehr eindeutige und zunehmend klare Antworten und kann damit auch dementsprechend umgehen. Was dann sehr schön positiv zu bemerken ist, dass dann Konsiliäre, wie zum Beispiel Neurologen, auch dieses Thema mittlerweile sehr positiv aufnehmen und entsprechend dann auch mit ihrer Sprechstunden mit dem Bewohner oder Patienten umgehen können.
Mhm. Frau Edinger, ist das mittlerweile Standard, dass in den Alten- und Pflegeheimen, wenn neue Menschen kommen, dass man wirklich auch erstmal biografisch schaut, wer ist derjenige und was hat er vielleicht in seinem Leben auch schon erlebt?
Ja, das ist Standard. Und ich hoffe, dass es in allen Heimen so ist. Bei der Heimen der Diakonie in Düsseldorf ist es so. Wir müssen biografische Daten erheben. Ansonsten kann man niemanden gerecht werden, kann man niemanden pflegen. Weil der Mensch hat ja eine ganz lange Vorgeschichte. Das Durchschnittsalter des Einzugs in eine stationäre Einrichtung ist 87 Jahre. Also da ist ja vorher schon ganz, ganz viel passiert.
Herr Köster, aus Ihrer Sicht, können Sie denn als Altenpfleger die Ärzte ansprechen und wie reagieren die dann darauf, wenn Sie sagen, also möglicherweise auch aus der Lebensgeschichte heraus könnte es sein, dass jemand vielleicht unter einer Depression leidet?
Damit würde ich anfangen zu werten. Wir machen Folgendes, wir haben ja bei Heimeinzug, das sagte ja auch gerade die Kollegin, bei Heimeinzug wird Biografiearbeit erstellt, das heißt, wir haben meistens auch einen Überleitbogen, wir können die Diagnosen beim behandelnden Hausarzt erfragen, dort taucht das ganz minimal auf. Was wir haben, sind eben halt die Aufnahme durch den Bewohner selbst, durch die Angehörigen, die beigehen und uns dann erzählen, also er war in letzter Zeit schon etwas komisch. Komisch heißt zurückgezogen, isoliert, ist nicht mehr rausgegangen, hat kein Fernsehen mehr gesehen, kein Radio mehr gehört. Und wenn ich dann solche Daten schon zu hören kriege und noch kein neurologisches Konsil stattgefunden hat, ist meistens auch der Hausarzt für mich erster Ansprechpartner, wo ich zunächst darauf hinweisen kann, dass eine gewisse Isolation ohne erkennbaren Grund stattgefunden hat und ob man das vielleicht näher abklären kann.
Also, und das findet meistens auch statt. Herr Köster, herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch für Ihre Erfahrung, die Sie geschildert haben. Herr Dr. Suprian, wir haben nicht mehr viel Zeit bis zu den Nachrichten, deswegen können wir es nicht abschließend erklären. Ist das so, dass diese Diagnostik auch von Hausärzten, dass das wirklich ein bisschen schwierig ist, dass sie
Es ist ein ganz wichtiges Thema, was Herr Köster angesprochen hat. Hausärzte bilden sich erfreulicherweise zunehmend stärker auch mit psychiatrischen Erkrankungen weiter und sind inzwischen sehr gut. Auch wir haben hier in Düsseldorf das Bündnis gegen Depressionen gegründet, das sich ganz klar zum Ziel gesetzt hat, die Kenntnisse bei Hausärzten bezüglich depressiver Erkrankungen zu verbessern. Diagnostik ist sehr wichtig, da stimme ich Herrn Köster völlig zu, denn manchmal haben Depressionen sehr einfache, auch banale Ursachen, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenfunktionsstörung. Und das ist segensreich, wenn sich jemand einer solche Sachen annimmt und eine gute Diagnostik macht.
Gesellschaftlich verdrängt die Altersdepression, so haben wir die Lebenszeit heute genannt. Wir haben gerade aber von Ihnen, Herr Subrian, gehört, es hat sich schon ein bisschen getan. Es gibt eine gewisse Sensibilität auch in den Alten- und Pflegeheimen selber. Aber oftmals sind die Angehörigen natürlich zunächst mal auch betroffen, auch wenn sie pflegen und feststellen, dass sich wirklich die Mutter, der Vater oder vielleicht auch der Ehepartner entsprechend verändert. Sie können gerne noch anrufen, sich beteiligen, Ihre Erfahrungen auch erzählen zu unserem Thema heute. Die Telefonnummer 00800 44 64 44 64 und unsere E-Mail-Adresse lautet dlf.lebenszeit@dradio.de. Und weiter geht's mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Gesellschaftlich verdrängt die Altersdepression, das ist unser Thema heute Morgen. Ein Thema, über das ich gelesen habe, es sei das verkannte Leiden vieler älterer Menschen. Wir werden darüber reden, auch was man als Angehörige tun kann, wo es entsprechende Beratung, Unterstützung geben kann und wie man sich möglicherweise auch selber davor schützen kann. Das ist die große Frage. Kann man das wirklich tun, wenn man nämlich versucht, vielleicht auf andere Art und Weise mit Herausforderungen auch des Alters, die natürlich da sind, auch umgeht. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, lautet 00800 44 64 44 64 00800 44 64 44 64 oder unsere E-Mail-Adresse dlf.lebenszeit@dradio.de. Und es haben schon eine Menge Hörerinnen und Hörer angerufen, haben uns entsprechend geschrieben und vielleicht eine Aussage von Dr. Fritsch, der uns angerufen hat aus dem Erzgebirge und der sagt, die meisten kaschieren ihre Depression, das heißt, man bekommt sie auf dem ersten Blick erstmal gar nicht zu fassen, zu greifen, das haben wir auch schon angedeutet. Herr Dr. Subrian.
Ja, wir wissen, dass gerade ältere Menschen dazu neigen, körperliche Beschwerden in den Vordergrund zu stellen. Das Thema der seelischen Erkrankung wird eher tabuisiert. Man spricht darüber nicht so gerne. Wenn man über den kranken Rücken oder die Hüfte oder das Knie reden kann, ist einem das lieber. Und es kann schon so sein, dass man da sehr gezielt nachfragen muss, bevor man ein depressives Syndrom als solches erkennt.
Herr Sanden, würden Sie das auch bestätigen? Auch für Angehörige erstmal schwierig. Wir haben ja eben schon gehört, da sind es die Schlafstörungen oder dass man vom Essen her auch sagt, dass man sich da immer mehr zurückzieht und auch zurückhält. Schwierig einzuschätzen, auch für die Angehörigen?
Naja gut, man muss ja sehen, wer redet schon gern über seine Probleme. Da ist bei Jüngeren, denke ich, die Bereitschaft größer. Bei älteren Menschen steht ja da vieles in Frage. Wem soll man denn das erzählen? Den eigenen Kindern möchte man es nicht machen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dem Arzt gegenüber, was denkt er dann von einem? Ja, da schämt man sich eventuell davor, auch wenn es ein jüngerer Arzt ist, der mich dann vielleicht nicht versteht, weil er einer ganz anderen Generation angehört, die ganzen Nachkriegs- und Kriegserfahrungen nicht durchgemacht hat. Da gibt es also große Hemmungen, ärztliche Hilfe gezielt in Anspruch zu nehmen. Und für mich ist also in meiner Beratungstätigkeit immer der Hausarzt der erste und zentrale Ansprechpartner, weil da das Vertrauensverhältnis wahrscheinlich noch am besten funktioniert und man ihm dann doch vielleicht mal, wenn er sich denn Zeit nimmt, seine Sorgen sagen kann.
Frau Hoppers hat angerufen aus der Freiburger Gegend und sie bringt das Stichwort Schmerzen mit ins Thema ein und sagt also, dass eben ganz, ganz oft tägliche Schmerzen auch dazu beitragen, dass man so ein Stück zermürbt und am Ende auch depressiv wird. Herr Subrian, ist das zum Beispiel
ein Thema? Ja, das ist ein wichtiger Mechanismus. Chronische Schmerzen sind zermürbend und nicht selten sind chronische Schmerzen mit schweren depressiven Verstimmungen begleitet. Manchmal ist es schwierig, da Ursache und Wirkung voneinander zu trennen, denn es gibt natürlich auch Depressionen, die per se Schmerzsyndrome machen. Das heißt, wenn man die Depression behandelt, wird die Schmerzsymptomatik besser. Nicht umsonst ist in der Schmerztherapie heute die antidepressive Behandlung ein ganz wichtiger Bestandteil.
Nun haben wir schon gesprochen, auch über die Diagnose, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist. Wir haben eine Menge Hörerinnen und Hörer, die anrufen und sagen, mein Gott, solch ein alter Mensch, der hat doch wirklich auch ein Recht darauf, traurig zu sein. Und Herr Simran aus Aachen hat uns gesagt, er würde sich in dem Moment und in dem Fall auch wirklich verbitten, psychiatrisiert zu werden und er hat einfach ganz, ganz große Angst auch vor Fremdbestimmungen. Ist das, Herr Sanden, so eine Angst, warum viele sich dann eher zurückziehen in ihren eigenen Kokon?
Also ich denke, das hat damit zu tun, wie der Hörer ja sagt, vor der Angst, sich in fremde Hände zu begeben, psychiatrisiert, eventuell mit Medikamenten vollgestopft zu werden, wenn man dann mal das Thema Depression ansprechen sollte, die einen dann abhängig machen, die süchtig machen, die also im Grunde genommen nicht viel bringen. Nach landläufiger Meinung, die meine ist es übrigens nicht. Aber der Punkt ist, dass dieser ältere Herr, ich nehme an, es ist ein älterer Herr, der sich das verbietet, natürlich recht hat, wenn ich Angst habe, ja, und die Depression und die Angst hängen leider oft auch zusammen vor Fremdbestimmung, dass mit mir irgendwas passiert, was ich nicht mehr beeinflussen kann, dass sich mein Wesen vielleicht verändert, dann gehe ich lieber gar nicht zum Arzt und bleib so, wie ich bin. Nur das Gefährliche, und das würde ich dem Hörer doch gerne auch sagen, ist, wenn er diese Meinung vertritt, ich habe sie übrigens vor einigen Jahren auch ähnlich vertreten, dass alte Menschen doch in Ruhe gelassen werden sollen und man jedem seine Traurigkeit auch zubilligen soll. Die alten Menschen haben viel erlebt und dann kann man auch nicht viel machen. Das war meine Meinung, ich denke mal so vor 10 Jahren. Aber es ist gefährlich für diejenigen, die man dann nicht rausfischt und die an ihrer Depression leiden, eventuell sogar zugrunde gehen, eventuell sogar Hand an sich legen. Und ich möchte die Zahl einfach mal nennen. Es passiert in Deutschland, alleine in Deutschland jeden Tag 10 Mal, dass ältere Menschen in dem Alter ab 60 Jahren sich das Leben nehmen. Und die meisten davon aufgrund einer chronischen, nicht behandelten, aussichtslosen Depressionen. Das muss man dem Herrn, der angerufen hat, einfach auch sagen. Man darf die Erkrankung nicht bagatellisieren.
Frau Illinger, kennen Sie auch die Angst dann auch Ihrer Heimbewohner, sich dann wirklich auch auf solch einen Prozess einzulassen? Denn ich vermute mal, gerade auch ältere Menschen haben natürlich so mit diesem Thema Psychiatrie, Psychotherapie noch ihre großen Schwierigkeiten. Das ist vielleicht bei den heute Jüngeren, die eher damit auch mal in Kontakt gekommen sind, vielleicht ein bisschen was anderes.
Ja, die Angst kenne ich schon, aber ich fand es ganz wichtig. Und als vor 2 Jahren das Projekt Verbesserung und der Erkennung und Versorgung von Depression bei hochbetagten und pflegebedürftigen Menschen initiiert wurde, so dass ich eben ganz wichtig finde, dass Mitarbeiter Bescheid wissen, dass Mitarbeiter erkennen, dass Menschen an Depressionen oder depressiver Verstimmung leiden und dann den Kontakt zu den Hausärzten herstellen. Und so dass eine Hilfe eingeleitet werden kann. Das ist ja das zentrale Thema, dass die Menschen, die dann medikamentös versorgt werden, es ihnen ja dann viel besser geht.
Herr Subrian, vielleicht nochmal auch um die Grenze auch zu ziehen, zwischen wirklich einem berechtigten Traurigsein, etwa darüber, dass man nicht mehr so fit ist und nicht mehr im Leben steht, dass man vielleicht auch seinen Partner verloren hat, und wirklich einer Depression im Alter. Wo ist die Grenze oder ist die ganz, ganz schwer zu ziehen?
Die Grenze ist sicher fließend. Also eine angemessene Trauer ist ja noch lange keine Krankheit. Und Veränderungen im Alter, die einen gewissen Rückzug mit sich bringen, würde ich auch nicht als Psychiatrisierung ansehen. Das sind tatsächlich Lebenswandlungen, die in die Normalität hineingehören. Trotzdem gibt es Grenzen. Die Grenze ist von Herrn Sanden angesprochen. Wenn die Verzweiflung so weit geht, dass ein Mensch nicht mehr leben möchte, dann läuft etwas grundsätzlich falsch und dann ist auch Hilfe geboten. Ich glaube schon, dass es einen Anspruch darauf gibt, eine gewisse Melancholie für sich behalten zu dürfen. Da stimme ich unserem Hörer völlig zu. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von älteren Menschen, die gar nicht sehen, welche Hilfsmöglichkeiten es eigentlich gäbe, die sehr wohl ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben im Alter führen können. Und ich glaube nicht, dass Alter immer notwendig mit Traurigkeit und Verzweiflung verbunden ist. Es gibt sehr viele sehr zufriedene ältere Menschen, die auch Einschränkungen haben, natürlich nicht mehr so flexibel sind wie Jüngere, nicht mehr so schnell. Aber die Lebensqualität kann bis ins höchste Alter gut sein und daran sollten wir doch alles setzen.
Damit verbunden vielleicht die Frage ist, wer erkrankt denn zum Beispiel an einer Depression im Alter? Sind es diejenigen, und da taucht natürlich dann auch schnell in Anführungszeichen die Schuldfrage auf, die schon immer alles eher negativ gesehen haben und immer alles eher wirklich so gedreht haben, dass am Ende der Pessimismus auch gesiegt hat? Oder kann es wirklich jeden treffen?
Es kann wirklich jeden treffen. Also eine Depression ist eine Erkrankung, das kann man schon so sagen, die einen gewissen genetischen Hintergrund hat. Wir wissen, es gibt genetische Faktoren, die Depressionen mitbedingen können. Dem sind wir hilflos ausgeliefert. Es gibt darüber hinaus Überlegungen zum Entstehungsmechanismus der Depressionen, die Stoffwechselstörungen im Gehirn im Vordergrund haben. Aber das ist nur ein Teil. Es gibt natürlich auch Menschen, die in ihrer Lebensführung gewisse Entwicklungen zugelassen haben, die das Risiko für eine Depression im höheren Alter erhöhen. Nicht? Also also eine starke Abgrenzung gegenüber anderen Menschen, eine starke Ich-Bezogenheit, all das sind Faktoren, die gefährlich sind. Und wir wissen, dass Menschen, die sehr stark sozial eingebunden sind, die vielleicht auch Aufgaben übernommen haben, die sich in einem gewissen Rahmen gesellschaftlich akzeptiert, engagieren, dass die ein niedrigeres Risiko haben, eine Depression zu bekommen.
Am Telefon ist Frau Grüner, unsere nächste Hörerin. Guten Morgen, Frau Grüner.
Ja. Ich bin ganz aufgeregt, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich gar nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Ich wollte nur sagen, man spricht immer von den Angehörigen und den Pflegekräften, den Alten, die Angehörigen. Es gibt ganz viele Alte, so wie ich, die gar niemanden mehr haben. Ja, also die dann ganz alleine sind, wo sich auch gar niemand drum kümmert, die sich nicht ausreden können bei ihren Kindern und Enkeln und so weiter und so fort. Ja, und da sollte man auch einmal drüber sprechen. Ich bin jetzt furchtbar aufgeregt, ich glaube, ich kann gar nicht. Noch was, man sollte die Alten nicht irgendwohin abschieben in die Einsamkeit. Ich sitze hier auf einem Bauernhof, der mal einer war. Und bin eigentlich gelockt worden, das ist ein Bauernhof. Ich wollte auf einen richtigen Bauernhof, weil ich alleinstehend bin und Schlaganfall gefährdet, angeblich. Aber ich habe immer noch keinen Schlaganfall. Und da sitze ich jetzt hier und kann nirgendwo hin. 5 Kilometer weit ist die Ortschaft, die nächste, das ist Simbach, ja. Und sitze tagtäglich auf dem Zimmer. Es ist abends kein Gemeinschaftsraum, wo man mal gemeinsam, wo man fernsieht. Die Alten sind alle. Ich bin die Einzige, die so viel Temperament hat. Ich bin angeblich zu laut, ich bin zu temperamentvoll, ich rede zu viel. Ich habe mich mittlerweile total in mein Zimmer verkrochen. Ich glaube auch, dass hier niemand zuhört. Hier bildet man, ja, ich glaube nicht, die haben ja alle keine Zeit, weil da arbeiten die Angehörigen, also diejenigen, die hier arbeiten. Sonst wäre es gut, sich solche Sendungen mal anzuhören.
Frau Grüner. Ja, Frau Grüner, nein, ja. Ist das ein Bauernhof, der zu einem Alten, einem Pflegeheim umgebaut ist oder leben dort mehrere Generationen?
Ja, richtig, da sind so ungefähr so 10 Leutler oder wie viel sind da. Und es ist aber jetzt, mittlerweile haben sie einen Schlachthof da unten, so mein Fenster hingebaut, also und sie züchten Hirsche, also ein Massentier, also Gemeindebegriff.
Ist das, Frau Grüner?
Kein Bauernhof mehr. Es war auch nie einer. Man wird gelobt, Servicewohnen heißt auf dem Bauernhof, man kommt dann her, es war mal einer, so muss ich sagen vielleicht, ja?
Frau Grüner, erstmal herzlichen Dank. Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Thema Alleinsein und Alleinstehen. Das ist ja auch ein Thema, das immer häufiger und immer öfters auch nochmal vorkommt. Die Menschen werden erstens älter. Viele auch, die Single sind, werden älter und werden auch älter bleiben. Kinder, die mobil sind und damit auch in der Weltgeschichte umherreisen und dann auch nicht mehr für ihre Angehörigen da sein können. Herr Suprian, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Eine ganz große Herausforderung und damit auch andersherum eine ganz große Gefahr, vielleicht auch darüber auch ein Stück depressiv zu werden.
Ja, das ist ein Problem in allen Ballungszentren. Die Einpersonenhaushalte wachsen dramatisch, gerade mit älteren Menschen. Das wird uns vor erhebliche Versorgungsprobleme bringen. Und ist es eine ganz wichtige Aufgabe in Zukunft, die Vereinsamung der älteren Generationen zu verhindern. Ich glaube, dass es gute Ansatzmöglichkeiten gibt, dass Menschen sich dann auch zusammentun. Es muss ja nicht auf einem Bauernhof sein. Das ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, Wohngruppen zu gründen für ältere Menschen, die möglicherweise ihre Angehörigen verloren haben. Das ist eine Aufgabe, die wir in der Klinik haben. Wir arbeiten sehr eng mit Sozialarbeitern zusammen, die hervorragend die Vernetzung in der Stadt kennen. Und es gibt eine Reihe von Institutionen, die sich darum kümmern, Wohngruppen für Senioren zu gründen.
Frau Edinger, aus Ihrer Sicht, auch gerade weil die Angehörigen angesprochen wurden, was wir gerade mitbekommen haben von Frau Grüner, oftmals gibt es diese Angehörigen gar nicht mehr. Ist das wirklich auch eine ganz große Herausforderung heute schon, aber auch nochmal der Zukunft?
Das ist eine ganz große Herausforderung, das sehe ich auch so, dass die Vereinsamung der Menschen, die zu Hause leben, ganz, ganz groß ist. Und dass Strukturen durch Tod oder durch andere Faktoren wegbrechen und die Menschen dann eben ganz alleine sind. Es gibt ja Angebote, sich zu beschäftigen, gibt es ja ganz viele. Ich kenne die hier in Düsseldorf alle. Es gibt ja ganz viele durch die Neuausrichtung der Seniorenarbeit jetzt hier in Düsseldorf ziemlich viele Angebote. Es gibt Angebote, sich ehrenamtlich auch zu engagieren ab 60. Aber diesen Schritt zu machen von zu Hause in eine Begegnungsstätte oder in ein Zentrum Plus, das ist ja oft schwierig, weil die Menschen, die
es gibt auch Menschen, die das gar nicht möchten.
Herr Sanden, was wir gerade auch gehört haben von Frau Grüner, ist natürlich, sie lebt auf dem Land, 5 Kilometer entfernt, wirklich auch die nächste Gelegenheit, so habe ich das verstanden, auch mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Ist das auch normal, wenn wir darüber reden, auch Diagnostik auch von Altersdepression, Einsamkeit, ist das auf dem Land vielleicht auch nochmal ein größeres Thema als in einer Stadt, in den größeren Städten in Deutschland, wo es viele, viele Angebote auch gibt?
Das sehe ich genauso wie Sie. Wobei ich im Vorfeld sagen muss, auf dem Land ist es vielleicht dann doch, was die familiäre Nachbarschaftsstruktur betrifft und auch die hausärztliche Versorgung, wiederum für den Betroffenen besser sich helfen zu lassen, weil er einfach auf ein Umfeld zählen kann. Man hat das in Amerika mal untersucht und hat also als Idealbedingung für Älterwerden und möglichst depressionsarmes Älterwerden, da hat man so diese Kleinstadtatmosphäre, ja, hat man da so als Paradebeispiel in den 90er Jahren mal untersucht. Ich denke, in den Städten haben sie natürlich sehr viel Arztangebote, Therapieangebote, aber das andere, was vorher schon gesagt wurde, in den Städten ist halt auch die Vereinsamung am größten. Also die Vereinsamung, und dafür hat man dann die entsprechenden Therapieangebote. Es ist insgesamt wahrscheinlich gut, das Leben in Anführungsstrichen, sowohl in die Heime, wie auch in die Gruppen, wie auch in die Haushalte, in die Gemeinden zu bringen, wo immer die Menschen, die alten Menschen sich treffen. Das Leben an sich, es muss also das Gegenteil von Vereinsamung stattfinden, dass jemand sich selbst überlassen bleibt, weil er keine Kinder hat oder weil er keine Kinder in der Nähe hat. Es muss eigentlich sich immer jemand drum kümmern. Und das wird auf dem Land wahrscheinlich eher der Fall sein, als es in der Stadt in anonymen Häusern der Fall ist, ja, in Innenstadtgebieten vor allem. Ich habe da keine Zahlen dazu, aber das ist für mich eine Frage der Logik.
Unser nächster Hörer ist Herr Schönmarkers. Guten Morgen, Herr Schönmarkers.
Guten Morgen.
Sie rufen aus der Schweiz an, lese ich, sind 61 Jahre alt. Ja, was können Sie uns erzählen, sagen zum Thema Altersdepression?
Ja, ich habe da was. Mir ist aufgefallen, dass ein Thema so ein bisschen ausgespart wird. Also ich glaube, es wird sehr im Allgemeinen diskutiert. Und ich denke, dass die Deutschen als Volk, wenn man das sowas noch sagen darf, einer gewissen Problematik unterliegen, nämlich den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Das hat ja der Radebeult als einer der wenigen relativ früh mal als Thema erkoren. Und ich denke, und das weiß ich selber aus meinen Gesprächen mit Zeit- oder mit so Alterskohortenmitgliedern, dass da doch eine große Problematik vorhanden ist, eben Depression. Viele Leute wollen da gar nicht drüber reden, über diese Zeit. Es gibt hin und wieder einige Leute, mit denen kann man drüber reden, die wollen auch darüber reden. Und ich habe meine Erfahrungen auch dahingehend, durch Therapien habe ich einmal zum Therapeuten gesagt, sagen Sie mal, ja, eigentlich ist es doch so, wie ich das jetzt so spüre nach all diesen Sitzungen und vielen Sitzungen, dass ich auch dieses Gefühl habe, da gibt es eine historische Plage in mir. Und ich habe ja damit eigentlich gar nichts zu tun, ich bin ja Gnade der späten Geburt. Aber trotzdem, die Folgen sind ja für diese Generation genauso wirksam wie auch für die Kinder, die ich in die Welt gesetzt habe. Und das heißt, diese Depressionshäufigkeiten, die sind gar nicht im Griff. Darüber spricht man auch gar nicht. Und ich finde, das ist schade darum, weil das ja doch irgendwo auch eine aufklärende Wirkung hätte.
Also das würde bedeuten, dass vielleicht Kriegserfahrungen, das können wir auch gerne hier mal in die Runde hineingeben, vielleicht im Alter nochmal wirklich auch aktuell werden und wieder in den Vordergrund entsprechend treten. Wobei, Herr Schönmarkers, ich vermute, dass das dann nicht nur für die Deutschen gilt, sondern wirklich für alle, die in Europa wirklich auch unter den Folgen dieses Krieges entsprechend leiden. Wir haben ja jemanden hier, einen Fachmann, der da sicherlich was zu sagen kann, Herr Suprian.
Was Herr Schönmarkers aufgreift, ist extrem wichtig. Die traumatisierenden Erlebnisse des Krieges sind an den Menschen nicht spurlos vorbeigegangen und wirken natürlich bis ins hohe Lebensalter nach. Und was Herr Radebeult ja in den Mittelpunkt gestellt hat, ist, dass das Thema der Kriegserlebnisse nicht tabuisiert werden darf, sondern dass es eben auch im Gespräch mit älteren Menschen aufgegriffen werden sollte. Herr Schönmarkers, die wesentliche Botschaft ist doch, dass Psychotherapie gerade auch im höheren Lebensalter durchaus sinnvoll ist und hilfreich ist. Und wenn hier so viel über Therapie von Depressionen gesprochen wird, dann muss man einfach auch sagen, die Psychotherapie gehört in die Behandlung älterer Menschen mit Depressionen elementar mit hinein. Leider wird sie viel zu selten genutzt und auch leider viel zu selten genehmigt.
Ja, das ist richtig. Also ich gehöre ja zu denen, die sie in Anspruch genommen haben, auch im hohen Alter, wenn man das so sagen
kann. Naja, mit 61.
Aber ich denke, ich habe da keine direkten Kriegserfahrungen, aber die Traumatisierungen durch die Generation vorher, die sind ja trotzdem greifbar und wirksam, wie ich wirklich auch beobachten kann. Und das ist wirklich ein Thema, wo eigentlich mehr dafür getan werden müsste.
Haben Sie denn bei sich selber die Erfahrung gemacht, dass das darüber sprechen, das für sich selber auch aufarbeiten, etwas auch verändert?
Na, nachdem ich ja bei diesen Therapeuten war und er sagte, ja, das wird jetzt neuerdings, nach dem Jahr 2000 wird es also jetzt auch in die Therapien mit ein, das fließt damit ein und so weiter, aber er konnte mir nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich habe mich natürlich dann mit dieser Thematik selber beschäftigt. Intensiv, das sind sicher etliche laufende Meter Literatur zu diesem Thema. Natürlich nicht alles politisch korrekt, logischerweise, denn sonst könnte ich ja depressiv bleiben. Aber wenn ich dann mit verschiedenen Leuten, die darüber sprechen wollen, das dann auch mitteile, dann merke ich hin und wieder, dass da so eine gewisse Erleichterung auch stattfindet.
Herr Schönmakers, herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben aus der Schweiz. Ich würde es gerne Frau Edinger auch nochmal an Sie weitergeben. Stichwort Kriegserfahrung. Welche Erfahrungen machen Sie auch bei Ihnen im Alten- und Pflegeheim? Weil das sind ja wirklich auch Menschen, die ganz, ganz aktiv auch teilweise im jungen Erwachsenenalter auch wirklich Krieg und die Folgen auch erlebt haben.
Ja, das bekommen wir immer wieder gesagt. Also bei unserer Biografiearbeit kommt das zutage. Ganz viele Menschen, die davon erzählen, es sind ja oft auch Männer, die ziemlich traumatische Erlebnisse hatten, die dann froh sind, darüber sprechen zu können, weil manchmal Sachen zutage kommen, die sie in der Familie ja gar nicht erzählen konnten. Die Menschen sind dann erleichtert, sind das losgeworden, haben jemanden, mit dem sie dieses Wissen teilen können und fühlen sich dadurch eben erleichtert. Bei Frauen auch, Frauen genauso, die ganz viele traumatische Kriegserlebnisse hatten und das ganz wichtig ist, weil viele Frauen dann auch über ihre Vergewaltigungen sprechen können, die sie erlebt haben und dann eben in der Pflege das ganz wichtig ist, dass man das weiß, dass eben keine männlichen Pflegekräfte zum Beispiel da helfen und unterstützen sollen oder dürfen. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, so etwas.
Herr Suprian, warum kommt gerade im Alter, kommt dieses Thema möglicherweise nochmal hoch? Hat man es bis dahin erfolgreich verdrängen können und auf einmal geht das aus welchem Grund auch immer nicht mehr?
Ich glaube, dass die traumatischen Kriegserlebnisse das ganze Leben lang aktiv sind und in einem Menschen wühlen. Aber es mag natürlich sein, dass im Alter durch die äußeren Veränderungen dann Erlebnisse aus dem Krieg wieder aufgegriffen werden. Sag ich mal ein Beispiel, wir hatten kürzlich einen Herrn, der sich von den Fernsehecken immer so zurückzog und irgendwann sagte im Gespräch, ich kann diese Reportagen nicht ertragen. Es gibt sehr viele Reportagen zurzeit, die das Dritte Reich aufarbeiten, die Kriegsgeschehnisse auch historisch sicherlich sehr korrekt bearbeiten, aber diesen Menschen in einer Art und Weise ansprechen, wie er sagt, ich bin damit überfordert, wenn ich das alles so vor Augen geführt bekomme. Nicht? Also unbegleitet ist es sehr schwierig, Menschen mit solchen Kriegserlebnissen wieder in Berührung zu bringen. Wichtig ist, dass man sich das anhört, was sie vermitteln wollen, was sie zum Ausdruck bringen wollen. Manchmal ist das sehr erleichternd, über solche Dinge zu reden, aber manche Menschen sagen auch, ich möchte das nicht mehr.
Mhm. Über die Hilfe haben wir ausgiebig zumindest noch nicht gesprochen. Wir schaffen es vor den Nachrichten auch nicht ganz, aber trotzdem noch einmal. Wir haben schon über das Stichwort Psychotherapie auch gesprochen. Wie groß, sagen wir, ist denn die Unsicherheit oder andererseits die Bereitschaft auch von Älteren, sich darauf einzulassen? Ja. Welche Erfahrungen machen Sie in der Klinik?
Also die Schwelle, in die Klinik zu gehen, ist hoch. Eine Depressionsstation ist ja eigentlich ein idealer Ort, um eine depressive Verstimmung zu behandeln. Aber dazu muss man eben ganz in der Klinik sein. Wir machen die Erfahrung, dass die sogenannten teilstationären Behandlungen wesentlich besser angenommen werden. Das sind also Tageskliniken, wo die Menschen nur tagsüber hingehen, abends nach Hause können, das heißt in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Aber die ganzen Hilfen, die durch Ergotherapie, durch Sozialarbeit, durch Psychologen, durch Ärzte angeboten werden können, die können sehr wohl in einer teilstationären Behandlung in einer Tagesklinik auch umgesetzt werden. Und das ist eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die eigentlich nicht auf eine Station wollen.
Und die Bereitschaft, sich solch, ich meine, Psychotherapie bedeutet ja auch, sich wirklich auf einen inneren auch Prozess einzulassen, sich zu öffnen. Wie groß ist die Bereitschaft bei Älteren?
Die wird zusehends besser, glücklicherweise. Das heißt, ältere Menschen nehmen Hilfen an. Sie hören sehr stark auf den Hausarzt, glücklicherweise. Der Hausarzt ist nach wie vor eine Person, der sich ein Mensch gerne öffnen mag, auch über sehr intime Dinge sprechen mag. Und wenn der Hausarzt dann sieht, es ist hier Handlungsbedarf, dann sollte er eben auch den Schritt wählen und entsprechend weiterreichen in eine fachärztliche Behandlung oder eben auch in eine Klinik, wenn die Schwere der Depression das erforderlich macht. Leider wissen viele Hausärzte um die Möglichkeit solcher teilstationären Behandlungen noch nicht. Aber wie gesagt, die Weiterbildung ist da ja sehr aktiv.
Die Altersdepression, meine Damen und Herren. Bis 11:30 werden wir noch reden in der Lebenszeit über dieses Thema. Wir werden auch sprechen über Fortbildung. Denn Frau Edinger, Sie haben es ja schon angesprochen, auch gerade in den Alten- und Pflegeheimen ist es natürlich auch wichtig, dass man sensibilisiert ist, auch für diese oft vielleicht auch verkannte Krankheit, die sich eher indirekt auch entsprechend zeigt. Sie können gerne noch anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern oder Ihre Fragen stellen. 00800 44 64 44 64, wie gewohnt kostenfrei, oder aber Sie schreiben uns unter dlf.lebenszeit@dradio.de.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Bis 11:30 noch mit der Lebenszeit und mit Michael Röhl am Mikrofon. Unser Thema heute Morgen, meine Damen und Herren, die Altersdepression. Ein Thema, das nicht so ganz so in unser mediales Altersbild hineinpasst. Denn wir reden natürlich gerne über die, die noch die Welt entdecken, über die, die wirklich auch kraftvoll und gesund wirklich auch ihr Alter noch erleben. Aber, und das ist die andere Seite auch, und über die reden wir heute, es gibt sehr, sehr viele auch ältere Menschen, die mit großen Herausforderungen, die das Alter und das Älterwerden mit sich bringen, auch entsprechend zu kämpfen haben und möglicherweise darüber auch vielleicht depressiv werden können, also eine Altersdepression bekommen können. Unsere kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie sich beteiligen können, lautet 00800 44 64 44 64, und unsere E-Mail-Adresse dlf.lebenszeit@dradio.de. Und meine Gäste heute Morgen noch einmal telefonisch zugeschaltet aus Düsseldorf ist Birgit Edinger, Leiterin Soziale Dienstleistung im Dorothee-Sölle-Haus, einem Alten- und Pflegeheim in Düsseldorf. Und hier im Studio sind Klaus Sanden, Diplom-Sozialpädagoge und Gerontologe, Buchautor, der in einem Buch das Thema Altersdepression aufgegriffen hat, und Dr. Tilman Suprian, er ist Leiter der Abteilung für Gerontopsychiatrie an den Rheinischen Kliniken in Düsseldorf. Und am Telefon sind wir nun verbunden mit Dagmar Kampendonk. Guten Morgen, Frau Kampendonk.
Guten Morgen.
Sie sind Pflegewissenschaftlerin, auch in Düsseldorf in der Diakonie, aber das Entscheidende ist, dass Sie Fortbildungen auch anbieten zum Thema Altersdepression. Wir haben eben von Frau Edinger auch im Laufe der Sendung schon gehört, wie wichtig es wirklich auch ist, dass Krankenschwester, dass Altenpflegerinnen und Pfleger wirklich auch sensibilisiert werden, auch für das Thema Altersdepression. Vielleicht aber zunächst mal die Frage, wie groß ist die Aufmerksamkeit denn in den Altenheimen? Wie groß ist die Sensibilität? Oder ist es eher noch ein Thema, das verkannt ist, dass ein Stückchen auch verdrängt wird?
Ich würde Letzteres bejahen. Also es wird wahrscheinlich verdrängt und verkannt, aber die Sensibilität ist noch nicht sehr hoch. Und meines Erachtens liegt es zum einen daran, dass die alten Einrichtungen heute mit ja circa 50% auch nicht gelernten Kräften arbeiten müssen. Und die Fachkräfte haben eine Ausbildung in der Regel, aber keine zusätzliche Ausbildung im psychiatrischen Bereich.
Also ich habe vor der Sendung mit einer Altenpflegerin gesprochen und erst wirklich auf Nachfrage oder sagen wir mal so auf Hinweis, dass es in der Sendung um dieses und jenes geht und dass wirklich auch ältere Menschen oftmals eher auch so körperliche Symptome in den Vordergrund auch stellen. Genau. Erst da war klar, dass das wirklich auch in Ihrem Alten- und Pflegeheim ein Thema ist. Ist das eine Erfahrung, die Sie oft dann auch im Gespräch wirklich mit Pflegerinnen auch machen?
Ja. Also was beispielsweise ein großes Problem ist, ist eine Depression auch zu erkennen, weil sie sich im Alter nicht unbedingt so sauber zeigt, wie es vielleicht im Lehrbuch mal gelehrt wurde. Also sie ist oft somatisch, also sie zeigt sich durch körperliche Erkrankungen, das haben Sie eben schon gesagt. Und es ist eine ganz wichtige Kompetenz zum Beispiel für Fachkräfte, diese Symptome zu erkennen, also überhaupt eine Depression zu erkennen und beispielsweise eine eine Behandlung zu veranlassen, eine fachärztliche Behandlung zu veranlassen.
Also das heißt, wenn es um Weiterbildung auch geht von Altenpflegern und Altenpflegerinnen, ja, dann steht das im Vordergrund, wirklich auch das Erkennen auch des Krankheitsbildes?
Ja, das steht im Vordergrund zum einen und zum anderen natürlich auch das Suizidrisiko beispielsweise einzuschätzen. Und dann geht es natürlich im Alltag darum, dass Pflegekräfte mit diesen Menschen auch umgehen können. Und das ist jetzt der weitaus größere Anteil. Also am Anfang ist die Diagnostik, das Erkennen, die Behandlung veranlassen, Suizidrisiko einschätzen und dann aber mit diesen Menschen umgehen und mit diesen Menschen leben.
Das heißt, das kann man lernen. Also wer sich wirklich auf solch eine Fortbildung einlässt, kann das lernen. Was ist im Umgang wichtig? Was würden Sie sagen, wenn die Diagnostik da ist? Wir haben eben gehört, einige lassen sich vielleicht nur auf eine Therapie ein. Die Frage ist, ob das wirklich ein 85-Jähriger oder 87-Jähriger noch macht. Vielleicht gibt es auch medikamentöse Unterstützung. Aber was können Pflegekräfte tun?
Ja, genau, das ist der Punkt. Also Pflegekräfte können in der Regel eine vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen aufbauen, mit denen sie ja jeden Tag auch zusammen sind. Und die basiert auf einer akzeptierenden, empathischen Grundhaltung. Sie können beispielsweise Gespräche mit diesen Menschen führen, sie können ihnen zuhören, dazu braucht man eben auch wieder bestimmte Fähigkeiten, also beispielsweise die klientenzentrierte Gesprächsführung auch als Methode. Dann geht es um die Alltagsgestaltung, dass man insbesondere depressive Menschen im Alltag nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert, dass man mit ihnen Strukturen, Tagesstrukturen aufbaut oder auch einen Wochenplan aufbaut, dass man im Grunde genommen das richtige Maß an Aktivität findet.
Nun ist das ja oft, zumindest sind das meine Kenntnisse aus Alten- und Pflegeheimen, natürlich eine finanzielle Frage. Also es gibt ja oft dieses Bild aus dem Alten- und aus dem Pflegeheim, da wird gewaschen und da wird alles irgendwie essen noch. Manchmal klappt es sogar mit dem Trinken nicht so ganz, aber sich wirklich Zeit nehmen, auch mit alten Menschen Strukturen zu entwickeln, wirklich auch Unterstützung, Ergotherapie, was auch immer zu machen. Sind dazu denn wirklich die Pflegeheime bereit?
Bereit sind sie. Das kann ich schon sagen. Ich bin ja nun fast täglich in Einrichtungen und sie sind sehr bereit, das zu tun. Es liegt nur oftmals auch an Strukturen, die sehr funktionsorientiert sind, die das verhindern. Es ist sehr vieles veränderbar über Kompetenz zum einen und auch über Veränderung von Arbeitsabläufen und Strukturen. Mehr Zeit, also mehr Geld im eigentlichen Sinne bekommen wir nicht. Wir müssen also mit den durchaus knappen Ressourcen, die da sind, leben. Wir können aber auch beispielsweise Ehrenamt aktivieren. Wir können Angehörige mit einbinden und das über gute Konzepte. Also nicht nur mal eben ein bisschen davon, sondern schon konzeptionell und strukturiert.
Frau Kampendonk, ich weiß, dass Sie wieder in ein Seminar zurück müssen. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie sich kurz diesen Augenblick Zeit genommen haben, weil ich das gerne nochmal auch weitergeben möchte an Frau Edinger, die ja wirklich auch in einem Pflegeheim arbeitet. Frau Edinger, wie leicht oder schwer ist es denn, Strukturen wirklich auch zu schaffen, damit auch ältere Menschen, die vielleicht unter Depressionen leiden, wirklich auch wieder ein Stück wirklich Halt auch im Alltag bekommen? Ist das personell zu leisten?
Es ist nicht leicht. Man muss erstmal die Mitarbeiter sensibilisieren. Das ist ganz wichtig. Und dann Strukturen zu verändern, ist auch nicht einfach in einem Pflegeheim, weil eben, wie Frau Kampendonk schon sagte, es Strukturen in einer Funktion, es muss alles funktionieren und dann geht es in Strukturen. Aber wir haben es hier geschafft, Gott sei Dank, auch mit der Fortbildung der Mitarbeiter und eben ganz wichtig finde ich, dass nicht nur die Pflegekräfte fortgebildet sind, sondern eben auch die Präsenzkräfte, dass Verwaltung Bescheid weiß. Also es ist ja nicht nur auf Pflegekräfte fokussiert, sondern in einem Pflegeheim, in einer Einrichtung arbeiten ja ganz viele Menschen mit. Wir haben jetzt durch Fortbildung eben auch mit den Kreiswerte-Seminaren oder aber, was ganz wichtig war auch, das Bündnis gegen Depression, da wurden auch Pflegekräfte geschult und es gab durch die Projektleitung von Frau Dr. X ist es auch gelungen, dass die Mitarbeiter so sensibilisiert sind, dass die Mitarbeiter die Symptome der Menschen, also die Nöte der Menschen erkennen und dann eben die Kommunikation mit den Hausärzten, das wurde schon deutlich verbessert. Und ich finde, dass es in unserem Haus, ich kann jetzt nur von unserem Haus hier sprechen, viel, viel besser geworden ist.
Frau Indinger, was wir sagen müssen, dieses Bündnis gegen Depressionen, Herr Dr. Suprian, Sie sind ja auch dort tätig in Düsseldorf, gibt es bundesweit? Also das heißt, es gibt dort ganz, ganz viele Ansprechstationen, sowohl auf Bundesebene als auch entsprechend auch vor Ort. Ich würde gerne unsere nächste Hörerin ansprechen, von der ich hier sehe, dass sie anonym bleiben möchte und die aus Leipzig anruft. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sind Sie selber indirekt als Angehörige betroffen?
Ja, also ich schilder den Fall mal kurz.
Ja.
Also mein Vater ist 78, schwer krank, verwitwet und Familie hat eigentlich auch so ein bisschen den Verdacht, dass er ja ein bisschen depressiv ist, dass da irgend so eine Altersdepression sowas vorliegen könnte. Mhm. Nur das Problem ist, man kommt so schlecht an ihn ran. Also wenn man das mal anspricht, also meine Schwester hat schon versucht, ich auch, er reagiert entweder sehr aggressiv oder gar nicht, also blockt ab. Jetzt die Frage, wie kann man solchen Leuten helfen, die sich eben so verweigern?
Also das heißt, das haben wir ja ganz oft auch hier in den E-Mails nochmal, dass viele Angehörige auch anrufen und gesagt haben, wir sind da auch ein Stück hilflos und wir wissen gar nicht, was wir machen können. Ich gebe das gerne mal in die Runde, Herr Sanden, aus Ihrer Sicht. Was können Angehörige tun?
An die Anruferin aus Leipzig, wenn ich es richtig gehört habe. Also Sie müssen zum einen aufpassen, dass Sie sich von der Depression nicht anstecken lassen. Depression ist leider auch ansteckend für Angehörige, die so etwas erleben und selbst hilflos werden. Ich würde Ihnen empfehlen, auf jeden Fall den Vater anzusprechen, ihm auch deutlich zu sagen, dass Sie sich Sorgen machen. Sie haben die Formulierung gewählt, ein bisschen depressiv. Ja, ich würde sagen, ein bisschen depressiv gibt es eigentlich nicht. Entweder er ist depressiv, dann ist es ein Grund für eine ärztliche Behandlung. Und das würde ich Ihrem Vater als Tochter, ich nehme an, Sie sind die Tochter, auch so sagen. Und ich würde auf jeden Fall einen Termin mit dem Hausarzt vereinbaren und dem Hausarzt sagen, dass Sie sich Sorgen machen und Ihren Vater dann zum Hausarzt begleiten. Nehmen Sie es bitte ernst. Ich nehme an, der Leidensdruck ist schon so groß, dass Sie hier überhaupt anrufen. Nehmen Sie die Erkrankung ernst. Lassen Sie es bitte nicht auf dem ein bisschen beruhen. Es kann auch schlimmer werden. Ihr Vater könnte auch im schlimmsten Fall diese Depression in sich reinfressen, keiner hilft ihm und die Hoffnung schon aufgegeben haben. Und vielleicht zum Schluss noch die Rolle der Angehörigen. Sie sollten eigentlich, alle Angehörigen, sollten die Rolle nehmen, stellvertretend Hoffnung geben. Demjenigen, der da betroffen ist und leidet, dass er weiß, es kümmert sich jemand um mich. Er selber kann es wahrscheinlich.
Also in der Familie wird mein Vater so als Sonderling abgehandelt, weil er sich auch sehr zurückzieht. Und da wird dieses Thema Depression als Vorurteil eben betrachtet, der ist verrückt oder sowas, sowas hat man im Prinzip nicht. Mhm. Und das ist also in der Familie sehr schwer da durchzudringen, sag ich mal.
Vielleicht hören wir noch eine zweite Stimme, Herr Dr. Suprian.
Ja, ich meine, das ist so ein Grenzfall, nicht, wo man sich fragen muss, leidet der Betroffene selbst oder leiden die Angehörigen mehr? Nicht? Die Sonderlingshaftigkeit an sich ist ja noch kein Grund, jemanden in eine Behandlung zu drängen. Nur wenn er selbst sein Leben als wenig lebenswert erlebt, dann wäre Handlungsbedarf. Und dazu müsste man ihn mal befragen, ob er mit seinem Dasein so zufrieden ist oder ob er tatsächlich auch leidet. Ich habe das Gefühl, dass Sie mehr in Sorge sind als Ihr Vater. Und das sind ja verschiedene Standpunkte. Ich glaube,
das Leben ist beschissen, das macht keinen Spaß mehr, Kommentare kommen schon.
Ne? Mm. Vielleicht kann man Dinge finden, mit denen Sie ihn eine Freude machen können, wo Sie zeigen können, wie ernst Sie es meinen, ihm helfen zu wollen. Nicht? Also wenn es Dinge gibt, auf die er sich noch freuen würde, die Sie von Seiten der Familie unterstützen können, vielleicht gelingt es Ihnen sozusagen, ihn zu motivieren, Dinge mitzumachen, ihn vielleicht auch mal mit aus dem Haus zu nehmen. Ganz wesentlich ist natürlich die Frage des Hausarztes, da würde ich auch am Ball bleiben. Hört er auf den, wird er mit dem Hausarzt ins Gespräch kommen oder verweigert er sich auch gegenüber dem Hausarzt?
Was hier noch passt, vielleicht darf ich das auch nochmal in die Runde eingeben, weil wir auch da mehrere E-Mails zu hatten. Das ist natürlich immer nochmal die Frage der Selbstbestimmtheit im Sinne von lebenssatt. Also wir haben eine Hörerin, die uns geschrieben hat und die gesagt hat, mein Gott, darf denn jemand auch, der nun krank ist, darf denn nicht am Ende, sie schreibt hier, wie Mose nun lebenssatt sein? Und geht es bei der Bekämpfung der Altersdepression nicht eher dann auch um die Schuldgefühle der Angehörigen? Also das scheint ja auch eine Gratwanderung zu sein, jemanden auch in seiner Lebenssattheit so stehen zu lassen und auf der anderen Seite aber auch zu spüren, eigentlich will er Hilfe und eigentlich braucht er auch ganz dringend Hilfe. Herr Suprian, wie kann man das für sich als Angehöriger lösen?
Ja, ich glaube, das ist nicht endgültig wirklich immer auflösbar. Ich frage mich sogar, ob es für unsere Hörerin aus Leipzig nicht sinnvoll wäre, sich mit anderen Betroffenen zusammenzutun. Es gibt ja auch Angehörigengruppen für Menschen, die Depressive betreuen. Und mal auszutauschen, wie machen andere Familien das eigentlich? Wie kommen sie damit zurecht? Nicht? Also meine Frage wäre, in Leipzig gibt es hervorragende Hilfestrukturen, wenden Sie sich doch mal an eine der psychiatrischen Einrichtungen und fragen Sie, ob es Kontakte zu einer Angehörigengruppe gibt und tauschen Sie sich mit Familien aus, die ein ähnliches Schicksal durchmachen.
Vielleicht wäre das eine Idee, haben wir Ihnen da vielleicht ein bisschen mit weitergeholfen?
Na ja, okay.
Ja? Also ich hoffe es auf jeden Fall. Dankeschön für Ihren Anruf und ich würde gerne noch ein paar weitere E-Mails auch entsprechend noch einmal zitieren. Es hat geschrieben Brigitte Donn und sie fragt auch noch mal zum Thema Fehlernährung und Depression, ob Ernährung da eine Rolle spielt und umgekehrt natürlich die Frage, ob man über Ernährung auch etwas verändern kann. Herr Supriani.
Ja, Fehlernährung ist ein wichtiges Thema. Ich glaube nicht, dass die Depressionen, die nun durch Mangelernährung ausgelöst werden, wirklich sehr häufig sind. Das ist eher etwas Selteneres. Aber tatsächlich ist es so, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft, wo ja nun das Thema Übergewicht eigentlich das größte Thema ist, wir gerade bei älteren Menschen doch immer wieder Untergewicht und Fehlernährung finden. Das hat sehr vielfältige Ursachen. Manchmal sind es depressive Störungen, die einfach einen Appetitmangel per se verursachen. Ein typisches Symptom der Depression ist ja ein Nachlassen des Appetits. Und dann kann es tatsächlich über lange Zeiträume auch mal zu einer Fehlernährung kommen. Es gibt Vitaminmangelzustände, die ja relativ leicht zu beheben sind, die durchaus auch ein depressives Bild machen können. Aber das ist im Einzelfall abzuklären. So eine Pauschalempfehlung, man müsste das Gewicht auf einem bestimmten Niveau halten, gibt es nicht. Wichtig ist natürlich die Standardempfehlung, breite Ernährung, darauf achten, dass keine einseitigen Ernährungen stattfinden.
Frau Edinger, eine weitere Frage geht in Richtung Medikamente und Depression. Gibt es da in Altenheimen, gerade wo Ältere natürlich auch Medikamente nehmen müssen, eine Sensibilisierung dafür, dass vielleicht auch Medikamente Menschen verändern und vielleicht auch depressiv machen könnten?
Dass zu viele Medikamente genommen werden. Ne?
Oder dass Medikamente vielleicht auch entsprechende Nebenwirkungen haben. Sonst, ich gebe das auch gern sonst hier in die Runde, aber die Frage, haben Sie da Erfahrung gemacht im Pflegeheim oder ist das eher die Ausnahme?
Nein, das ist, ich glaube, eher die Ausnahme. Mhm. Ich glaube eher, dass es, also wir arbeiten hier ja auch zusammen mit der Landesklinik und wir haben Konsiliarärzte hier aus der Landesklinik, damit eben, wenn eine Depression diagnostiziert ist, die nötigen Medikamente dann zur Verfügung gestellt werden. Und das ist, soweit ich mich jetzt erinnern kann, immer alles positiv gelaufen. Mhm. Also, dass Medikamente Nebenwirkungen haben, das ist schon klar. Aber dann gibt es ja direkt den Kontakt zu den hier behandelnden Ärzten. Und,
ich gebe es hier nochmal in die Runde. Ja. Vielleicht gibt es hier, Herr Sanden.
Ich gebe gerne mal eine Auskunft drüber. Die Medikamenten, die Sie auch gesagt haben, betreffen. Ältere Menschen haben oft Scheu, Medikamente zu nehmen, grundsätzlich. Das wissen alle Hausärzte, das wissen wir selbst auch. Wir haben bei alten Menschen natürlich zu tun, dass oft mehrere Medikamente trotzdem genommen werden müssen. Und dann kommen bei manchen Medikamenten Nebenwirkungen dazu. Zum Beispiel nehmen Sie die blutdrucksenkenden Mittel, die Beta-Blocker, die für sich aus depressionsauslösend sein können. Es gibt Medikamente aus dem psychiatrischen Bereich. Es gibt auch Cortison zum Beispiel, das in Daueranwendung depressionsauslösend sein kann. Ja, man muss halt im Einzelfall da mit seinem Hausarzt schauen, dass er alle Medikamente weiß. Übrigens auch die nebenbei in der Apotheke frei verkäuflich, Klammer auf, Johanniskraut, Klammer zu, zusätzlich eingenommen werden. Der Hausarzt muss über alle Medikamente Bescheid wissen. Und ich warne davor, selbst sich Medikamente zu besorgen und zu meinen, damit geht meine Depression dann vielleicht alleine weg. Das wollte ich mal dazu sagen und dann würde ich es gerne an Dr. Supriani weitergeben als Arzt.
Ich kann Herrn Sand völlig zustimmen. Es ist ein sehr sensibles Thema. Die Angst vor Abhängigkeit von Medikamenten ist groß. In der Tat gibt es bei älteren Menschen einen nicht unbeträchtlichen Anteil, die Gewöhnung an Beruhigungsmittel entwickelt haben und das ist ein Tabuthema. Darüber macht man nicht sprechen. Das betrifft nicht nur die Beruhigungsmittel, sondern es betrifft Schlafmittel und auch Schmerzmittel, sodass ich Herrn Sand nur zustimmen kann, das muss offen mit einem Arzt angesprochen werden. Ich bin nicht dafür, dass man bei jeder Depression immer gleich ein Medikament einsetzt, aber wir wissen, dass eine Reihe von depressiven Störungen wirklich hervorragend medikamentös behandelbar ist. Und das heißt nicht notwendigerweise Dauerbehandlung bis zum Lebensende. Man kann durchaus auch nach dem Überwinden der depressiven Phase auf Antidepressiva wieder verzichten.
Am Telefon ist unsere nächste Hörerin, Frau Riemann. Guten Morgen, Frau Riemann.
Guten Morgen.
64 Jahre alt, aus Lübeck rufen Sie an, sehe ich hier.
Ja, richtig. Ich habe einen Tipp, der jetzt nicht Patienten betrifft, also echte Patienten,
ja,
genetisch depressiv sind. Das ist was ganz anderes, das kann man nicht damit vergleichen. Ich habe eine alte Freundin von 99 Jahren, die, so Gott will, jetzt dieses Jahr 100 wird und von der ich viel gelernt habe. Sie hat sich ihr Leben so eingerichtet, wie ich es auch versuche oder versucht habe schon. Und zwar hat sie sich ihren Freundes- und Bekanntenkreis aus älteren und deutlich jüngeren Menschen zusammengestellt. Und das finde ich wunderbar. Denn wenn man eine halbe oder ganze Generation jüngere Freundinnen und Freunde hat, oder Bekannte zumindest, dann rückt das vielmals kleine Probleme oder größere oder vor allem die Nabelschau in ein vernünftiges Licht. Also man relativiert dann einiges, was man sonst schwerer nimmt und sich dann vielleicht gerne zurückzieht und sich daran hochzieht oder runterzieht vielmehr. Und das hilft insgesamt sehr, finde ich. Denn man bleibt offen im Kopf und im Herzen und man geht auf die anderen Menschen ein, aber dann muss man es überzeugt tun natürlich, nicht als Therapie. Und
Jetzt scheint die Leitung abgebrochen zu sein, aber ich denke, Sie haben ja schon, Frau Riemann, ganz, ganz Wichtiges auch gesagt. Also sich ganz bewusst wirklich auch Menschen suchen, die vielleicht ein bisschen jünger auch sind, Herr Santen, aus Ihrer Sicht. Eine gute Wahl, denn das, was oft passiert, ich kenne es auch aus dem eigenen familiären Umfeld, ist, dass wenn man natürlich älter wird, auch 85, 90, dann sterben natürlich ganz, ganz viele Gleichaltrige um einen herum weg und dann ist man wirklich am Ende nur noch allein und einsam.
Also die Glücklichsten in dem Sinne sind die, die einen großen Bekanntenkreis und viele Kinder haben, ja, die jung und alt gemischt haben, die gute Kontakte in ihren Hobbys haben, zu ihren Vereinen haben, die im Kirchenchor mitsingen. Ich sag mal, da kann auch der ein oder andere durch eine Erkrankung, durch einen Schlaganfall depressiv werden. Ja, das ist kein Allheilmittel, aber es sind präventive Faktoren, die zum gesund alt werden und auch, ich sag mal, gesund bleiben dazugehören. Also viele soziale Kontakte. Der einsame Mensch ist derjenige, der mir am meisten Sorgen bereitet, der aus welchen Gründen auch immer diese Kontakte nicht mehr hat. Und ich möchte vielleicht da auch noch dazu sagen, weil das mich ein bisschen drückt und beschwert. Wir haben auch sehr viele Gastarbeiter aus der ersten Generation, die hier bei uns leben und wo die Familien Zusammenhalte auch nicht mehr so sind, wie wir sie vielleicht in unseren Vorurteilen her meinen, ja, wo auch alt gewordene Gastarbeiter hier in ihrer fremden Heimat allein mit sich zurechtkommen müssen und wir werden da auch noch sehr viele Patienten sehen.
Frau Riemann, ich höre, dass Sie wieder auch in der Leitung sind. Was mich noch interessiert, weil wir gegen Ende der Sendung auch natürlich auch darüber sprechen wollen, was kann man möglicherweise auch gegen eine eigene Depression auch tun? Herr Santen, Sie haben gerade Wichtiges eben auch gesagt. Was haben Sie für sich gelernt, auch im Kontakt mit einer 99-Jährigen?
Ja, wie gesagt, ich habe ihr abgeguckt, meinen Freundes- und Bekanntenkreis so um mich herum altersmäßig zu gestalten. Und bin dabei ganz glücklich, denn ich habe so viel Anregung und so viel Mitnahme in ein anderes Leben. Und umgekehrt habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mich mal so nach dem Motto Good Cry and a Cup of Tea einsam fühlen sollte, was selten der Fall ist, Gott sei Dank, dann habe ich dort auch Verständnis gefunden. Und umgekehrt kann man ja dann diesen jüngeren Menschen auch wieder vermitteln, man kann es auch so machen, man kann sich erstmal zumindest alleine helfen. Ohne dass man, wie gesagt, genetisch krank sein muss. Mhm. Das ist was anderes.
Und also das ist etwas, aber wenn ich das so...
Oder Opa irgendwo anders spielen, künstlich.
Ja, Frau Riemann, das ist aber etwas, wenn ich das richtig zusammenfasse, was man wirklich auch frühzeitig schon tun kann. Denn man kann ja nicht dann mit 80 dann anfangen zu sagen, so jetzt suche ich mir mal einen jungen Freundeskreis. Ist vielleicht ein bisschen spät. Herr Suprian, was kann man tun, um sich auch ein Stückchen zu schützen? Wir haben es eben schon gehört, soziale Kontakte scheint wirklich ganz, ganz wichtig und von großer Bedeutung zu sein.
Ein Mensch braucht Aufgaben, nicht nur in der beruflichen Lebensphase, sondern auch danach. Und Menschen, die glauben, dass das Fernsehen eine gute Freizeitbeschäftigung ist, auf Dauer, die werden im Alter damit Schwierigkeiten bekommen, denn man wird weniger sehen können, man wird mit den Themen, die dort angeboten werden, weniger Freude haben. Also die Gestaltung des Altersdaseins sollte vielfältig sein und sie sollte eben wenig passiv sein. Passivität im Alter ist ein gefährlicher Faktor. Die Einbindung in Clubs, in Gesellschaften, in durchaus auch Aufgaben. Ich glaube, dass wir leider in Deutschland das Gefühl haben, dass mit der Rente dann sozusagen nur noch Füße hochlegen verbunden ist. Das ist sehr gefährlich. Wir müssen unbedingt sehen, dass die älteren Menschen in Aufgaben reinkommen. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind hervorragend. Ich kenne eine Reihe hochrüstiger Menschen, die mit über 90 noch immer verantwortliche Funktionen haben und ich halte das für sehr präventiv.
Frau Edinger, was können in dem Umfeld Alten- und Pflegeheime beitragen?
Ja, dass wir offen sind, dass wir gucken, dass die Menschen neugierig bleiben, dass sie offen sind, was Neues zu lernen. Wir haben zum Beispiel hier das mobile Internet jetzt, dass Angehörige, dass die Bewohner hier auch, wenn Angehörige in Australien sind, miteinander kommunizieren können. Also was ich ganz wichtig finde, ist lebenslanges Lernen, dass man bereit ist, was Neues zu sehen, was Neues kennenzulernen und sich dann nicht zurückzieht, wenn man in Rente geht, sondern dass man die Strukturen, die es ja gibt, nutzt und wie Herr Dr. Suprian schon sagt, sich ehrenamtlich engagiert. Dann ist der Vereinsamung entgegengewirkt.
Die Altersdepression, das war unser Thema heute, meine Damen und Herren, in der Lebenszeit. Ich danke meinen Gästen und ich ende vielleicht mit einer Idee, die Ursula Thiemann uns geschickt hat. Die hat nämlich gesagt, ich gehe am Ende nur in ein Seniorenheim, wenn ich die Möglichkeit habe, Tiere mitzunehmen. Und sie weist nochmal auf den großen therapeutischen Vorteil in Anführungszeichen hin, wenn man wirklich zum Beispiel auch den eigenen Hund hat und ihn als Kommunikationsmodell entsprechend auch einsetzen kann. Also, der Blick auf die Tiere vielleicht auch eine Möglichkeit, etwas gegen Altersdepression zu tun. In der kommenden Woche wird es um die Lust am lebenslangen Lernen gehen. Stichwort unter anderem dort das Seniorenstudium. Und hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten wie gewohnt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Das war die Lebenszeit am heutigen Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.